Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten und in diesem Jahr letzten Folge, dem Podcast der Stimme des Sports der Sportregion Stuttgart. Jetzt haben wir schon doch einige Folgen miteinander gehört oder gesprochen, je nachdem von welcher Seite. Wir hatten unheimlich viele Sportler und Sportlerinnen bei uns zu Gast, die tolle Geschichten erzählt haben. Jetzt möchten wir, um unser Jahresmotto Sport und Politik noch ein bisschen abzurunden, noch jemand anderen, einen eher ungewöhnlichen Talkgast, zu Wort kommen lassen, nämlich weil er kein Sportler ist. Vielleicht doch auch schon ein bisschen sportlich begabt, jedenfalls kein Leistungssportler. Es handelt sich um den Oberbürgermeister von Schorndorf, Matthias Klopfer. Seit 2006 OB von Schorndorf und seit 2012 aber auch Vorsitzender der Sportregion Stuttgart. Deshalb haben wir uns überlegt, den Herrn Klopfer einzuladen. Hallo, Herr Klopfer.
Hallo, grüße Sie.
Schön, dass Sie da sind, so kurz vor Weihnachten. Ist ja auch nicht normal, dass man da noch so einen Termin findet, um so einen Podcast aufzunehmen.
Ja, es ist Corona-Jahr 2020. Da haben Politiker abends weniger Termine, am Wochenende in der Regel weniger Termine. Ihr hättet normalerweise geplant gehabt, das wäre allerdings ein sehr sportlicher, privater Termin, am Wochenende auf Fortbildung zu gehen, bin Berufsskilehrer in der Mühls, wäre wunderbar gewesen, um in die Skisaison einzusteigen, aber leider hat es nicht sollen sein.
Ja, Sie haben es gerade angesprochen, Sie haben relativ wenig zu tun oder weniger am Abend und am Wochenende oder hat sich das einfach nur verlagert in Videokonferenzen? Wie ist es bei Ihnen im Rathaus?
Ja, ich sage immer, man geht abends mit Corona ins Bett und macht morgens mit Corona wieder auf. Also es ist schon auch sehr belastend und gleichzeitig haben wir in der Tat weniger Repräsentationstermine, einfach weniger Konzerte, weniger Feuerwehrveranstaltungen, weniger Bundesliga-Ringkämpfe hier bei uns oder auch VfB-Heimspiele, wo man normalerweise wäre. Ich freue mich auf den Sommer 2021, wenn man wieder ganz normal mit Menschen unterwegs ist, im Stadion jubeln kann. Und insgesamt ist das seit März, glaube ich, für Politik insgesamt belastend, weil natürlich das so hohe Schlagzahl auch für uns ist. Und wir ja mit allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gut umgehen müssen. Die einen, die sagen, seid noch konsequenter. Und die anderen, die sagen, lasst endlich mal die Zügel etwas lockerer.
Ja, da haben Sie jetzt schon einiges angesprochen. Ich würde gerne noch mal kurz einen Ticken zurückspulen, nämlich zum VfB. Sie haben ihn schon in den Mund genommen, ihren Lieblingsverein. Der ein oder andere wird Sie sicherlich auch noch aus der Zeit kennen, als Sie sich um das Präsidentenamt des VfB Stuttgart beworben haben. Ich möchte jetzt eine Entweder-Oder-Frage sehr, sehr weit nach vorne ziehen. Das ist die einzige Rubrik, die wir haben, nämlich, dass man sich für das eine oder andere entscheiden muss. In diesem Fall wäre es die einfache Frage, VfB Stuttgart oder Bayern München?
VfB Stuttgart.
Wir haben ein bisschen recherchiert und haben mal was rausgefunden. Ihre Pressesprecherin und Leitung der Stabsstelle Büro Oberbürgermeister und Bürgermeister ist Bayern-Fan. Wie handelt man denn das so als VfB-Fan?
Ach, für mich ist das montags wirklich immer anstrengend, weil auch mein Kollege, der Finanzbürgermeister, sitzt auch noch das Büro weiter. Also beide Parallelbüros sind mit Bayern-Fans besetzt und naja, in der Regel sind die gut gelaunt. Und vor allem, wenn der VfB schlecht gespielt hat, dann sagen sie erstmal nichts, ist eigentlich noch schlimmer. Als wenn sie so, naja, unentschieden, was habt ihr denn da wieder gemacht? Aber ab und zu geht es halt auch schief und man spürt aber, dass es auf alle Fälle an dem Vormittag noch kommt.
Das klingt ja, klingt normal, sowas kennt man ja als VfB-Fan.
Ja, aber gleichzeitig war es aber so bei mir, dass ich mich teilweise sogar mitfreue bei Bayern München, wenn sie international mitspielen, schaue das auch, schreibe dann über WhatsApp und gratuliere natürlich auch an der deutschen Meisterschaft und freue mich dann auch mit. Oder wenn sie jetzt, die haben natürlich sensationell gespielt am Wochenende, gar keine Frage. Schon eine eigene Liga für sich, der FC Bayern München. Und haben ja auch sympathische Spieler, ich finde Thomas Müller großartig, also wie der da Verantwortung übernimmt, seine bayerischen Wurzeln nicht leugnet. Bin gespannt, wie der Jogi Löw damit umgeht. Also das ist sicherlich der Top-Stürmer aktuell in der Bundesliga und eigentlich könnte man ihn gut gebrauchen.
Ja, das ist wohl wahr. Wir in Stuttgart natürlich eigentlich auch.
Ja, gut, also. Wenn man träumen darf, ja.
Ja eben, man darf ja gerade zur Weihnachtszeit darf man ja ein bisschen was träumen und sich auch was wünschen. Die VfB-Präsidentschaft, wie war das damals? Ich möchte jetzt gar nicht so tief bohren.
Es war nicht geplant, sondern als ich 2006 gefragt wurde, was ich gerne machen würde, wenn ich nicht OB von Schorndorf werden würde, habe ich damals gesagt, und zwar ganz spontan VfB-Präsident. Und das ist in der Tat so. Und ich war auch einer der Fans, die wunderbare Zeiten beim VfB hatten, als wir Champions League gespielt haben gegen Manchester. Das war sensationell. Oder gegen Celtic Glasgow. Anschließend mit den Fans in der Stadt unterwegs zu sein. 2006 habe ich in Stuttgart gewohnt, in der Landeshauptstadt. Das Spiel am Platz 3 war ich live im Stadion mit meinem großen Sohn. Und anschließend diese Stimmung mitzubekommen, also diese große Leidenschaft. Deswegen habe ich zwei große Leidenschaften. Das eine ist Sport, das andere ist Politik. Und das mache ich ja schon sehr, sehr lange Politik und dachte, oh, das ist schon eine wunderbare Chance. Der VfB ist gerade echt am Boden. Ich glaube, ich könnte einiges geben auch für den Verein. Und ja, es war persönlich bereichernde Erfahrung, aber halt gleichzeitig auch so für mich, dass ich sage, okay, in dem Umfeld, das aktuell dort vorherrscht, habe ich mich nicht gut aufgehoben gefühlt.
Und was würden Sie zur jetzigen Lage des VfB sagen?
Oh, positiv.
Hat sich da was getan von Ihrem Blickwinkel?
Ich kann aus? Jetzt ehrlicherweise zur aktuellen Führungsstruktur wenig sagen, kann nur was zur Mannschaft sagen. Und das ist wunderbar, was man gerade auf dem Platz sieht, gar keine Frage. Ich freue mich auch, dass vielleicht Athletikabteilung etwas mehr in den Fokus gerät. Ich freue mich, dass das Thema Frauenfußball vom neuen Präsidenten auch offensiv angesprochen wird. Ich finde, dass der Klaus Vogt das gut macht. Ich weiß auch, dass es anstrengend ist, wenn du da quasi gefühlt allein im Stadion gerade bist. Da hat sich das sicherlich auch anders vorgestellt. Wenn keine Mitgliederversammlung ist, wo du richtig gewählt werden kannst, wäre ja eigentlich jetzt im Herbst, hätte ihn auf alle Fälle gewählt. Ich war damals auch persönlich mit ihm im Austausch. Ich finde, es ein ganz sympathischer, der den Verein gut präsentieren kann. Und von daher aber einfach, ich bin weiterhin VfB-Fan im ganzen Herzen. Und ja, war eine kurze Episode in meinem Lebenslauf.
Ja, es steht aber heute noch auf Ihrer Homepage, gell? Das mit dem Lebenstraum einmal VfB-Präsident.
Ja, vielleicht sollte ich das mal rausnehmen, weil wenn du dann einmal sagst, okay, es war es nicht, aber man soll auch nie sagen im Leben. Also vielleicht gibt es ja auch Situationen, wo es für mich passt, wo es für den VfB passt. Und vielleicht gibt es dann in der Tat auch eine zweite Chance.
Also Sie hegen da absolut keinen Groll und das ist ja auch vollkommen.
0,0, also überhaupt nicht. Und ich war in der Schleierhalle, als damals die Mitgliederversammlung war. Ich fand, dass beide Kandidaten das sehr, sehr gut gemacht haben. Bin mir auch sicher, dass auch der Herr Riedmüller guter Präsident gewesen wäre und auch ein richtig guter Verlierer gewesen ist an dem Tag. Es war wichtig für den VfB, um die Mitglieder auch zusammenzuhalten. Und der ist auch heute in den sozialen Medien sehr aktiv, unterstützt den Klaus Vogt, die Mannschaft, wirbelt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ich glaube, dass wir drei, wenn wir jetzt zusammen wären, auch einen witzigen Abend hätten mit vielen persönlichen Erinnerungen an den VfB. Es gibt ja einen Grund, warum wir VfB sind. In der Regel hängt es auf mit unseren Eltern zusammen. Ja. Da bist du irgendwann, bei mir war es halt in den 70er Jahren, als wir aufgestiegen sind, mit meinem Vater auf dem Stadion gewesen. Und irgendwie, damit gehst du halt durch dick und dünn.
Ja klar, wenn einem das so in die Wiege gelegt wird, dann hat man da noch einmal ein anderes Verhältnis zu, oder? So, zu so einem Traditionsverein.
Ja, deswegen sind das die Idole meiner Jugend, ist ja gar keine Frage. Und ja, und dann fiebert man heute schon mit und gleichzeitig ist es aber schon auch so, ich muss schon auch sagen, seitdem man nicht mehr ins Stadion gehen kann, hat man etwas mehr Distanz. Und das höre ich bei vielen, auch richtig eingefleischten VfB-Fans, die gefühlt jahrzehntelang Dauerkarten haben, die sagen, Mensch, das konnten sich das eigentlich gar nicht vorstellen, dass man am Wochenende nicht im Stadion ist und die plötzlich auch feststellen, dass es auch noch andere Dinge am Samstagnachmittag gibt.
Zum Beispiel?
Die man machen kann. Ganz viele entdecken die wunderbare Landschaft, gehen wandern und Radfahren.
Ja.
Das ist wunderbar. Mit Freunden gut kochen. Also das ist ja das, was ganz viele jetzt plötzlich auch anfangen. Auch ganz wunderbares Hobby. Viele sind wirklich viel sportlicher bei uns. Also wir merken das bei uns am Sportpark, dass viele Menschen unterwegs sind.
Da darf man rein in den Sportpark.
Also das ist freigegeben. Da darf man rein, weil das ist Open Air. Das ist ein richtig schönes Projekt hier bei uns in der Stadt. Ich würde sagen, die schönste Sportanlage für Freizeit und für Spitzensport in der Region Stuttgart haben wir die letzten Jahre gebaut. Mit einer tollen Finne-Laufbahn, mit Outdoor-Geräten, wo man Fitness machen kann, jetzt auch im Freien. Und ja, das machen die Menschen am Samstag, am Sonntag. Unbeliebte Montagabendspiele, braucht ja sowieso keiner. Wobei ich persönlich eigentlich Montagabend gerne im Stadion war. Also mich hat das jetzt nicht gestört, aber ich verstehe die Fans, die natürlich teilweise auch morgens anders anfangen müssen, als ich zu arbeiten. Die fangen morgens um 8 an zu arbeiten. Wenn du da morgens beim Daimler um 6 wieder anfängst, ist es vielleicht auch anders.
Ja, ist halt schon dann schwierig, ja. Kann ich schon verstehen. Aber was Sie gesagt haben, das ist, finde ich, absolut was man nachvollziehen kann, dass man durch diese ganze Corona-Pandemie und das Aushebeln von Zuschauern im Stadion hat man unheimlich krasse, eine unheimlich krasse Distanz jetzt gewonnen zu dem Sport an sich. Also nicht jetzt wird nicht mal so zum eigenen Sport, den man selber macht, sondern wirklich mehr zu dem Sport, den man sonst im Fernsehen sieht. Also nicht nur Fußball, Tennis, Leichtathletik. Was meinen Sie, wie sich das die nächsten Monate entwickelt? Werden die Leute merken, dass es doch wieder wichtig ist, irgendwie ins Stadion zu gehen?
Auf alle Fälle. Also wenn ich von mir selber ausgehe, ich liebe Leichtathletik. Ich wäre selbstverständlich dieses Jahr auch zu Leichtathletik-Wettkämpfe gegangen. Ja, eigentlich wären dieses Jahr deutsche Meisterschaften im Radsport in der Region Stuttgart gewesen, mit Hobbyradrennen. Habe ich mich selber auch drauf gefreut.
Wären Sie da mitgefahren?
Ich wäre mitgefahren und ich fahre nächstes Jahr mit.
Brezel-Race, genau.
Unbedingt. Ich weiß noch nicht, welche Distanz, aber also dieses Jahr wäre ich richtig fit. Mhm. Bin mehrere tausend Kilometer auf dem Rennrad dieses Jahr gesessen.
Und das nur hier in der Region?
Und hier in der Region nur. Und von daher, die Menschen haben schon etwas mehr Zeit, wenn man viele Dinge nicht mehr machen kann. Dann, also ich habe es jetzt in dem Fall auch für sportliche Aktivitäten genutzt. Seit ein paar Wochen mache ich Yoga, tut mir auch sehr gut. Wahrscheinlich hätte ich es alles sonst nicht gemacht.
Was machen Sie denn dann so für sportliche Aktivitäten? Also wir haben schon gehört, Skifahren, Fahrradfahren, Yoga.
Ja, also Skifahren ist dann wirklich meine ganz große Leidenschaft im Sport selber. Seitdem ich 3 bin, also seit 50 Jahren fahre ich Ski mit ganz viel Freude. Habe mit 16 meinen Skilehrer gemacht, Deutscher Skiverband. Dann später im Berufsskilehrerverband im Rahmen von meinem Sportstudium. Habe auch einige Skikurse gemacht. Es hat mir Spaß gemacht mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Familien. Habe auch vielen Anfängern das Skifahren beigebracht. Und deswegen ist so mein, ein guter Winter ist, wenn ich 20 Tage auf Ski stehe. Das werde ich sicherlich diese Saison nicht schaffen. Mhm. Früher bin ich aber 50 Tage auf Ski gestanden. Ganz verrückt. Also quasi von Oktober bis Pfingsten.
Durchweg.
Durchweg. Das ist wie so Hardcore-Fußballfans, die zu jedem Auswärtsspiel mitgehen. So war ich halt früher im Skifahren. So verrückt bin ich nicht mehr, habe Skitouren fahren angefangen. Vor einigen Jahren hat mir auch, gibt mehr Ruhe, so ein bisschen Ausgleich auch zu meinem Beruf. Was ich leider nicht mehr machen kann, sind so Ballsportarten. Ich würde weiterhin gern Tennis spielen oder Volleyball spielen, was ich früher gemacht habe, aber beide Knie sind kaputt. Früher halt doch Leistungssport macht, so, nicht so richtig erfolgreich, aber doch so, dass ja, da halt doch manche körperlichen Schäden auch da sind. Ich hatte einen blöden Skiunfall noch vor 4 Jahren, sodass ich jetzt, ja, Nordic Walking entdeckt habe. Gelenkschonend, aber ich kann auch wieder eine Stunde joggen, ist gut. Das sind so die Hauptsportarten. Und wie gesagt, dann fahre ich Mountainbike und fahre Crossrad und fahre Rennrad, weil das mit dem kaputten Knie einfach perfekt ist. Und ich bin einfach gern Outdoor-Sportler und gleichzeitig versuche in der dunklen Jahreszeit, wenn nicht gerade Corona ist, ins Fitnessstudio zu gehen, um mich auch so über den Winter fit zu halten.
Sie waren Leistungssportler?
Ja, Leistungssportler, aber nicht Spitzensportler. Aber ich habe jeden Tag trainiert. Also ich wollte Spitzensportler werden, aber es war mir nicht vergönnt.
In welcher Sportart?
Leichtathletik. Und ich habe das mit 14 begonnen und war da eigentlich auch ganz, das war eigentlich, hat ganz viel Versprechen auch angefangen bei mir. War über 100 Meter eigentlich ganz gut unterwegs, auch im Weitsprung. Und dann war das aber mit 16 und 17 nicht mehr so stark. Ja, ich bin dann, damals sind ganz, ganz viele, waren auch zum Glück unterwegs in der Leichtathletik. War richtig, richtige Leistungsbreite auch, gibt es heute nicht mehr in dem Maße. Ja, bin über 6 Meter gesprungen, bin sogar mal im Training, leider nie bestätigt, auch mal 7 Meter gesprungen.
Wow.
Ja, 11er-Zeiten gelaufen und das war, ich finde Leichtathletik ist ein wunderbarer Sportart.
Ja.
Hab Kugelstoßen gemacht, vermutet man gar nicht, war damals extrem schlank und
na gut, ja, Sie sind ja aber jetzt noch schlank.
Also. Ja, aber damals ganz anders. Und von daher hat sich bei Kugelschosser immer so Leute auch vorgestellt, die so ganz kräftig sind. Aber
ja, aber gut, jetzt so gerade diese Mehrkämpfer, so der Niklas Kaul zum Beispiel, der ist ja auch ein Mehrkämpfer, der ist ja auch sehr schlank, groß, drahtig.
Und von daher finde ich Leichtathletik eine wunderbare Sportart zum Zuschauer, aber auch um es aktiv zu betreiben. Ja, ich bin unglaublich gerne Staffel gelaufen. Also dieses Mannschaftserlebnis ist auch was Besonderes. Und später habe ich dann umgestellt auf Volleyball. Also so richtige Mannschaftssportart.
Aber auch im Leistungsspektrum.
Ach, ambitionierter Amateursport. Also nein, es war wunderbar. Habe ich auch parallel zu meinem Sportstudium gemacht. Mir viel Freude gemacht. Aber ich habe einfach nicht ausreichend Talent, um an die Spitze zu kommen. Muss man dann einfach...
Im Sport.
Und es kann trotzdem genauso viel Spaß machen.
In der Politik aber schon.
Ja, aber da bin ich jetzt auf kommunaler Ebene unterwegs und nicht in der Champions League. Ich ziehe wirklich den Hut vor Spitzenpolitikern. Wenn ich unsere Bundeskanzlerin sehe oder den Finanzminister, was die für ein Programm auch haben, das als Hauptamtlicher früher auch mit begleitet, da ziehe ich schon den Hut, also ich weiß, was ich leiste. Und ich weiß aber auch, dass es nochmal eine ganz andere Belastung ist. Hm. In der Spitzenpolitik wie im Spitzensport daneben auch.
Ja, schenkt sich vom Aufwand her, glaube ich, wenig.
Ja,
alle so 100 Stunden Wochen.
Das ist jetzt bei mir sicher, das ist, glaube ich, in der Spitzenpolitik auch nicht so. Ich glaube auch nicht im Spitzensport. Man muss schon immer das gute Maß finden zwischen Erholung und auch wieder Training und auch Wettkampf. Das ist immer das Wichtige. Das vergessen viele, auch in der Politik, aber auch im Sport.
Ja gut, es gibt immer welche, die sich ein bisschen verbeißen.
Das, ja, Trainingssteuerung ganz wichtig, das ist auch in der Politik wichtig. Du musst immer wieder auch den Kopf frei haben, um Dinge neu zu denken. Es kommt auch in der Politik oft zu kurz. Aber den Eindruck habe ich auch, dass es im Sport oft zu kurz gibt und kurz kommt. Und immer wieder liest du auch von Sportlerinnen und Sportlern, die ihr Training umstellen, die Umfänge reduzieren, Intensität dafür erhöhen, vielleicht einen Ausgleich in eine andere Form auch finden, dass die dann erfolgreicher sind.
Also ein ganzheitliches Denken als Ansatz im Endeffekt.
Ja. Und persönlich würde ich mich schon auch freuen, wenn wir auch Persönlichkeiten natürlich im Spitzensport auch haben. Also wenn auch wirklich der Freiraum da ist, so schwer das ist, parallel auch im Studium unterwegs zu sein, das ist ja in fast allen Sportarten so, außer im Fußball. Das ist ja eher die Ausnahme als die Regel, weil man natürlich schon früh richtig viel Geld verdient. Und das macht natürlich auch was mit den jungen Männern, die im Fußball unterwegs sind, wenn man schon ganz früh mit dem Luxusauto unterwegs ist, in der Villa wohnt und man sich um nichts selber kümmern muss. Das ändert Menschen natürlich auch. Hut ab vor denen, die normal bleiben.
Ja, da sagen Sie was Schönes. Das stimmt. Vor allem hier in der Region Stuttgart hat man das immer mal wieder, dass man diese jungen Männer in den ganz, ganz dicken Autos dann so um die Schleierhalle oder hinten an der Mercedesstraße immer mal wieder sieht.
Ja, und wenn die jetzt dieses Jahr 20% Gehaltseinbußen haben, dann geht es denen weiterhin sehr gut. Da gibt es andere, die trifft es gerade aktuell richtig massiv. Oder Menschen, die jetzt auf der Straße leben, weil sie keine Chance haben, wo auch die Suppenküche geschlossen ist. Und ab und zu, glaube ich, fällt den Jungs der Blick für Realität. Aber nicht nur den Fußballprofis, sondern auch andere in unserer Gesellschaft.
Ja, manchmal so ein bisschen Weitblick, den man dann vielleicht gerne hätte.
Und ich habe auch das Gefühl, dass die Schere zu weit auseinander geht. Also in den 70er Jahren war eben der Gehaltsunterschied zwischen einem richtig guten Fußballprofi und einem Bandmitarbeiter beim Daimler nicht so groß, wie er heute ist. Das ist aus meiner Sicht unangemessen.
Da schneiden wir jetzt schon eine ganz schöne Diskussion an. Die könnte sich jetzt ein bisschen anbahnen. Ich würde aber gern noch mal einen Spagat wagen zu Ihrer Ausbildungszeit. Nämlich, Sie haben es schon erwähnt, Sie haben Sport studiert, Sportwissenschaften, aber auch Politikwissenschaften und Geografie. Wie bringt man das unter einen Hut und wo haben Sie es studiert? Hier in Stuttgart?
Ja, ich habe in Stuttgart studiert. Meine damalige Freundin, spätere Frau, hatte einen Sohn mit in unsere Beziehung gebracht. Er war damals 3 und ja, ich wollte eigentlich an der Hochschule in Köln studieren.
An der Sporthochschule?
An der Sporthochschule, ja, wollte Diplom-Sport machen. Und so kam es einfach aus privaten Gründen. Bereue das auch gar nicht, dass ich in Stuttgart studiert habe, weil wir hier gelebt haben, wo meine Frau gearbeitet hat. Es war ein wunderbares Studium einer kleinen Hochschule. Wir waren 80 im Semester, sehr persönlich, mit ganz herausragenden Lehrkräften. Der Rolf Brack, sensationell. Ja, Bundesliga-Trainer über viele, viele Jahre im Handball. Andreas Hohmann, Wasserballtrainer damals, auch Bundesliga, heute ganz erfolgreicher Professor. Alfred Rütten, Rektor später an der Hochschule in Erlangen. Also bin von richtig guten Leuten ausgebildet worden und habe auch zu einigen von meinen Freunden heute noch Kontakt. Nächste Woche treffen wir uns virtuell in Glühwein trinken, weil wir seit 30 Jahren uns immer auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt treffen. Am Glühweinstand für die Stuttgarter Sportler vom Rathaus. Also von daher, es war eine ganz tolle Zeit. Und die ganze Breite durfte ich ja auch studieren. Da wurde ich jede Sportart ausprobiert, musste auch jede Sportart Prüfung machen. Bin ein guter Allrounder zum Glück. Kann zum Glück auch gut Geräte turnen.
Echt?
Ja, was ich nicht so gut konnte, war Gymnastik, das muss ich zugeben. Und dann musste man damals eine Lehrprobe ziehen und ich habe gezogen Ballett. Und ich war damals wirklich nur Spitzensportler, falsch, Leistungssportler durch und durch. Und dann stand ich dort mit meinem Glück Ballett, Premier, Deuxième, Troisième Position, s'il vous plaît. Und das meinen Kommilitonen beizubringen, ja, das war der Inhalt. Meiner Lehrprobe, meine Kür war mit dem Band, rhythmische Sportgymnastik und dann gab es noch Gruppentanz. Es waren 3 anstrengende Semester Gymnastik, Tanzausbildung, aber auch die will ich nicht missen.
Ich möchte das,
Ja, und das war auch wirklich sehr amüsant, weil wenn du dann selber deine Prüfung hattest, die Jahre darauf, hast du natürlich das immer angeschaut, was die Kommilitonen unter dir, die Semester unter dir dann in ihren Prüfungen so gemacht haben, war wirklich immer sehr witzig und unterhaltsam.
Ja, das denke ich mir. Aber eigentlich ist der Sport ja total anspruchsvoll, also jetzt gerade rhythmische Sportgymnastik und so.
Sensationell.
Aber auf der anderen Seite stelle ich es mir schon ein bisschen lustig vor.
Also ich habe rhythmische Sportgymnastik gesehen, die Sportlerinnen und Sportler aus Schmieden, das sind extra zu Olympiaden nach London damals gefahren, gemeinsam mit dem Christoph Palm, dem damaligen Oberbürgermeister von Fellbach. Das war sensationeller Sport. Damals auch Leichtathletik und so angeschaut, aber deswegen rhythmische Sportgymnastik ist echt.
Ja, ganz toller und sehr, sehr anspruchsvoller Sport.
Und sehr ästhetisch.
Mhm. Ja, auch natürlich.
Also bei mir nicht, weil das war alles andere als ästhetisch. Ich bin schon verzweifelt, als ich die Musik aussuchen musste. Music was my first love, habe ich da gemacht. Kein Glanzstück meiner sportlichen Karriere.
Und dann haben Sie gewechselt, oder?
Ja, ich bin zufällig in die Politik gekommen.
Was heißt denn, wie kommt man denn zufällig in die Politik?
Also, ich hatte eine Stelle an der Universität Stuttgart am Sportinstitut, wissenschaftlicher Angestellter, war auf dem besten Wege zu promovieren. Habe parallel bei der Sportschule Kita ist Sportlehrer ausgebildet, hat mir große Freude gemacht und war mit Freunden selbstständig, auch im Bereich Sport. Sportentwicklung, Sportplanung für Kommunen. Ganz tolle Projekte damals initiiert und die sind heute auch noch in dem Themenbereich sehr erfolgreich. Und ich war abends auf einem Konzert mit meiner damaligen Partnerin. Im März 96, kurz nach der Landtagswahl, habe ich jemanden getroffen, den ich von früher her kannte, der war gerade frisch gewählt in den Landtag. Und dann haben wir uns so unterhalten und sagt er, was ich gerade so mache, habe ich erzählt und sagt er, du, ich bin sportpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion geworden, aber ich verstehe nichts von Sport. Du könntest doch bei mir anfangen zu arbeiten. Und dann dachte ich, ja, wieso denn eigentlich nicht? Gehst mal für kurze Zeit, ich habe immer unterschiedliche Sachen in meinem Leben gemacht. Mal im Landtag als Mitarbeiter, wunderbar, was ganz Neues als Erfahrung. Und dann war ich 98 mit meinem damaligen Chef dann unterwegs, 24-Stunden-Tour, kam hundemüde nach der Nachtschicht. Wir waren bei ganz unterschiedlichen Firmen nachts unterwegs, auch auf der Frühchenstation im Krankenhaus und so, kam hundemüde ins Büro im Landtag. Und dann bin ich gefragt worden, ob ich nicht bei der SPD Wahlkampf machen will für die Bundestagswahl 98. Wäre ich nach Hause gegangen und ins Bett gefallen, hätte ich diesen Job nicht bekommen. Und so bin ich bei der SPD gelandet, Bundestagswahlkampf gemacht, Europawahlkampf. Landtagswahlkampf, wurde dann Geschäftsführer, der jüngste Geschäftsführer Deutschlands bei der SPD-Landtagsfraktion. Die war damals ganz stark, 33%, man kann es sich kaum mehr vorstellen. Die CDU 40, die Grünen hatten damals, glaube ich, 9 Abgeordnete, die SPD 45, die CDU 63, war unbedeutend mit Winfried Kretschmann. Ja, und so bin ich in der Politik hängen geblieben und habe dann aber entschieden, als ich dort gearbeitet habe, hat mir extrem viel Freude gemacht, dass ich eigentlich lieber gern mit Menschen direkt vor Ort arbeiten will, dass sie Oberbürgermeister werden will. Und ja, es hat geklappt.
Das entscheidet man dann. Kann man das einfach so entscheiden? Ich kann mir zum Beispiel so eine politische Laufbahn gar nicht so richtig vorstellen. Ja,
einfach nicht so viel planen. Also, wie gesagt, ich war in der Landespolitik, ich fand das auch echt, ich glaube, ich hatte eine große Wertschätzung, auch bei den Abgeordneten, auch mit den anderen Fraktionen. Das ist, glaube ich, das, was ich gut kann, Menschen auch zusammenzubringen. Und dann habe ich aber doch gedacht, nee, in so einer Stadt wie Schorndorf, an Schorndorf habe ich damals nicht gedacht, sondern in so einer Stadt in der Region Stuttgart, dort ganz konkret zu arbeiten, jeden Tag einen kurzen Weg als Büro zu haben und Dinge jeden Tag ein Stück weit besser zu machen für die Menschen, das würde mir eigentlich Freude machen. Und dann habe ich das entschieden und dann habe ich geschaut, welche Stadt frei wird. Ja, und zufälligerweise war es Schorndorf, dann dachte ich, oh, wunderbar, die kenne ich, das ist eine wunderbare Stadt. Da probiere ich es doch einfach mal und ja. Es war jetzt kein deutlicher Wahlsieg, sondern es waren 252 Stimmen im zweiten Wahlgang. Und es war der WM-Sommer 2006. Ich glaube, davon habe ich auch profitiert. Ich war Sportler. Es war eine ganz tolle, positive Grundstimmung in der Stadt und die hat mir sicherlich sehr geholfen.
Das heißt, Sie sind jetzt schon seit 14 Jahren Oberbürgermeister von Schorndorf.
Richtig lange Zeit.
Wie geht es dann danach weiter? Also zum VfB geht es ja nun nicht.
Ja, ich entscheide nächstes Jahr um diese Zeit, ob ich wieder antrete im Jahr 2022 dann für eine dritte Amtszeit. Ich werde natürlich genau beobachten, wie die Situation in der Stadt ist, wie es mir selber damit auch geht. Mir macht es weiterhin jeden Tag große Freude, hierher zu kommen. Das ist ein wunderbar abwechslungsreicher Beruf, wenn ich am Morgen um 8 ins Büro gehe. Ich habe ganz tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, tolle Kollegen. Und du kannst wirklich jeden Tag was machen.
Was bewegen Sie denn jeden Tag so?
Im Kleinen, also ich sage immer, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für uns ist der Obdachlose mindestens genauso wichtig wie der Multimillionär. Und erst heute habe ich mich mit dem Thema Obdachlosigkeit wieder beschäftigt, zu überlegen, wie wir die Lebenssituation der Menschen auch verbessern können. Und gut ist, dass in unserer obdachlosen Unterkunft Frauen und Männer gemeinsam untergebracht sind. Das machen wir gemeinsam mit Profis von der Erlacher Höhe hier aus der Region Stuttgart, zu überlegen, wie wir die Menschen besser begleiten können, unterstützen können. Also immer auch zu schauen, wie geht es den Schwächsten der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite, ich bin natürlich auch oberster Wirtschaftsförderer dieser Stadt, kümmere mich um Arbeitsplätze, bin im Austausch mit Firmeninhabern und Geschäftsführern, um letztendlich die Zukunft zu organisieren. Aktuell geht es darum, das vorzubereiten, wie kann Schorndorf klimaneutral im Jahr 2035 werden. Stück für Stück, jedes Jahr immer noch einen Schritt besser zu werden und das auch zu dokumentieren, dass wir dieses auch schaffen. Das wird anstrengend, dieser Weg. Dann bin ich halt auch Chef von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich wäre ja alleine komplett erfolglos. Also baue dir ein gutes Team, das ist dann wieder wie im Sport. Ich habe ein perfektes Team um mich herum, das mich trägt, denen ich glaube Impulse geben kann, die mir tagtäglich Impulse geben, um eine Stadt strategisch voranzubringen, aber auch im Alltag einfach das gut zu organisieren. Und so könnt ihr da jetzt stundenlang weiterreden, was ich so jeden Tag versuche, ein Stück hinzubekommen. Jetzt konkret, jetzt in der Corona-Zeit geht zum Beispiel, ist die Tafel geschlossen, weil ganz viele ältere Ehrenamtliche dort sind, die das nicht mehr machen können. Jetzt wollten die Essensgutscheine ausgeben, haben sich hilfesuchend an mich gewandt mit dem Brief. Und da habe ich gesagt, komm, ich gebe jetzt erstmal selber 1.000 Euro und mir gelingt sicherlich schnell, auch weitere Spender zu finden. Und wir versuchen mal bis Weihnachten 50.000 Euro zusammenzubekommen. 40.000 haben wir schon erreicht und das hilft den Menschen ganz konkret, dass es dort auch wirklich eine Perspektive auch gibt, weil die kämpfen nicht auch darum, ob es abends noch was zu essen gibt, wenn es der 25. Dezember ist, weil vielleicht das Geld bis zum 20. erreicht. Deswegen auch in den kleinen Dingen unterwegs zu sein, nicht nur in den großen Millionenprojekten, die so eine Stadt natürlich auch bewegt. Wir investieren viele, viele Millionen pro Jahr, bauen jedes Jahr gerade ein neues Kinderhaus, sanieren alle Schulen, versuchen den Busverkehr zukunftsfähig zu machen, all die klassischen Themen auch, aber für die Menschen was zu machen, das ist, glaube ich, wichtig.
Ja, ich glaube, dass das vielen Menschen auch einfach nicht mehr so bewusst ist, das, was Sie gerade gesagt haben, dass halt es auch einfach Menschen auf dieser Welt oder in dieser Stadt oder in deiner Stadt gibt, die am 25. kein Weihnachtsessen auf dem Tisch haben. Und das ist dann schon schön, auch mal wirklich von jemandem, der Politiker ist, so eine Aussage auch zu hören, dass wirklich die kleinen Menschen oder die Armen in dem Fall auch irgendwie berücksichtigt werden.
Ja, bei uns gibt es auch Heiligabend immer normalerweise im Gemeindehaus für diejenigen, die einsam sind, für diejenigen, die wirklich ganz wenig haben. Das Symbol dafür ist, dass sie dann immer auch warme Socken geschenkt bekommen. Aber für die ist natürlich schon mal was Besonderes, bedient zu werden an so einem Abend. Gemeinsam Lieder zu singen, Musik zu hören, im Warmen gemeinsam zu sein, Geschenke bekommen, Wertschätzung zu erfahren. Ja. Und ganz viele von uns haben ja im Alltag mit solchen Menschen auch nichts zu tun, man ist in seiner eigenen Blase unterwegs, eigenen Freundeskreis, denen es in der Regel gut geht, im eigenen Arbeitsumfeld. Zum Glück haben ja fast alle bei uns auch einen Job. Aber bei uns haben 5% eben keinen Job, weil wir haben Menschen mit Behinderung, die sich tagtäglich anstrengen. Wir haben viele ältere Menschen in Armut, Menschen, die Gewalt erfahren haben, Flüchtlinge, aber auch hier bei uns in der Stadt, die hier geboren sind. Und von daher bewegt mich das schon immer sehr, die Stadt jeden Tag ein Stück menschlicher auch zu machen.
Und gerade jetzt in dieser Corona-Zeit leiden, wie Sie ja auch gesagt haben, die Tafel hat zu, leiden die ja auch unheimlich. Also wenn wir uns vorstellen, es kommt irgendwie nochmal ein harter Lockdown, dann geht es ja da auch nicht nur um die Tafel, sondern auch um jeden Lebensmittelladen, wo die dann vielleicht auch teilweise nicht rein dürfen oder so, weil sie vielleicht auch keine Maske haben, wer weiß es schon. Und dann können die sich halt auch nichts mehr zum Essen kaufen und auch dummerweise ihre Sucht auch nicht dann unterstützen, weil viele sind nun mal süchtig.
Ja, und viele sind einsam. Und ja. Also wir haben heute zum Beispiel entschieden, dass wir jetzt alle, die in der Tafel sind und dort auch so einen Berechtigungsausweis haben von uns, auch diese FFP2-Masken bekommen, die besonderen Schutzmasken, dass wir die als Stadt finanzieren, dass auch diese Menschen geschützt sind. Da haben wir zu lange, glaube ich, vergessen, dass wir uns auch um die kümmern. Im aktuellen Spiegel ist eine schöne Schlagzeile. Einsamkeit, schöne Schlagzeile ist falsch, eine nachdenkenswerte Schlagzeile. Einsamkeit ist wie jeden Tag 15 Zigaretten. Das macht die Menschen auch krank, verkürzt die Lebenszeit. Mhm. Genau, das vergessen wir oft in Deutschland. Armut bedeutet auch mehr als 10 Jahre weniger Lebenszeit im Vergleich zu einer Bildungsbürgerin oder einem Bildungsbürger, der so wie ich im Rathaus einen schönen Job hat. Und das wahrzunehmen und zu überlegen, was wir da als Politik besser machen können. Und was mich aber auch sehr bewegt, um die Brücke zum Sport zu schlagen, am letzten Tag, als das Fitnessstudio noch auffahren, ich war da auf dem Spinningrad und dann habe ich geduscht anschließend, war ja in der Rezeption und war eine ältere Dame, die gesagt hat, was soll sie denn jetzt machen? Sie freut sich doch jede Woche so sehr auf ihre gemeinsame Gruppengymnastik, dass sie rauskommt aus ihrer Wohnung und ihre Freundinnen und Freunde auch sieht, warum wird das jetzt nicht erlaubt? Und ich habe dafür auch keine Antwort.
Also würden Sie sagen, Sie unterstützen den strikten Sportverbotsweg, den unsere Bundesregierung mittlerweile verfolgt, nicht unbedingt?
Nein, weil es so viele gute Lösungsmöglichkeiten gäbe. Und die Sportvereine sind ja auch kreativ. Und mein Paradebeispiel ist ja immer ein Klassenzimmer im Vergleich zum Sportplatz. Also ein durchschnittliches Klassenzimmer hat 60 Quadratmeter, das sind 30 Kinder. Hast wenig Platz pro Kind. 2 Quadratmeter. Mhm. Ein Fußballplatz 100 auf 70 Meter, also 105 auf 65, aber sind es 7000 Quadratmeter. Mhm. Warum sollen denn auf diesen 7000 Quadratmeter nicht einfach Kinder spielen? Vielleicht mit 20 Quadratmeter, dann haben sie immer noch wahnsinnig viel Platz und sich bewegen. Und das Gleiche gilt natürlich auch, man kann ja auch eine warme Daunenjacke anziehen und im freien Gymnastik machen. Bei uns in Schorndorf gibt es zum Beispiel eine Freilufthalle mit Dach. Ist wunderbar, da kannst du selbst regnen, da kannst du wunderbar Sport machen. Mit ganz viel Platz. Aber auch dieses ist nicht erlaubt und deswegen fällt es mir so ein bisschen etwas an Ausdifferenzierung der Maßnahmen. Und Bewegung ist so wichtig für die Gesundheit der Menschen, aber auch für das soziale Miteinander, dass ich mir jetzt wirklich als Sportfunktionär auch gewünscht hätte, dass man das etwas differenzierter macht. Dass man kein Ringtraining für Kinder macht, also das leuchtet ja gerade jedem ein. Also wir müssen der Ringer hochbrücken in Schorndorf. Das geht sicherlich nicht, gar keine Frage. Man muss jetzt, glaube ich, auch nicht in der Kreisliga B ganz hartes Wettkampftraining machen aktuell. Aber das ist nicht notwendig. Aber man kann vielfältige sportliche Aktivitäten machen. Wenn ja, ich habe einige Trainerscheine, mir würde viel einfallen, was man mit jeder Sportart an Freie machen kann.
Und man hätte ja über den Sommer eigentlich auch genügend Zeit gehabt, das zu differenzieren.
So ist es. Das ist sicherlich, wie finde ich, auch der berechtigte Hauptvorwurf an Politik, dass man manche Dinge nicht so gut vorbereitet haben, wie wir es hätten machen müssen. Jeder wusste, die zweite Welle kommt und die zweite Welle geht in die dunkle Jahreszeit hinein.
Und nicht aus der dunklen Jahreszeit hinaus, ja, so wie es Anfang des Jahres war.
Es war ganz anders. Ich war ja selber auch positiv im März. Wir hatten einen wunderbaren März übrigens. Ich konnte meine Quarantänezeit auf dem Balkon verbringen, warm eingepackt mit dem Laptop, dem Telefon von einer Konferenz zur anderen. Und man wusste, der Sommer kommt.
Ja, und es war...
Und es war jedem klar, im Oktober, November kommt die zweite Welle. Also es war wirklich jedem klar. Mhm. Und wir sind ja immer etwas später dran als die anderen Länder. Deswegen hat man auch gesehen, dass die zweite Welle international und in Europa kam im Herbst. Und wir haben es wieder nicht geschafft. Aber wir bei uns in den Pflegeheimen nicht oder in den Krankenhäusern.
Sie waren selber erkrankt, haben Sie gerade gesagt, im März. Wie war denn das? Waren Sie so richtig krank? Waren Sie einer, der so richtig dann auch diesen Husten und Atemnot und sowas hatte? Also haben Sie halt einfach...
Ich hatte diesen trockenen Husten und habe mir am Anfang überhaupt keine Gedanken gemacht, weil ich ja so früh dran war.
Ja.
Und ich bin Asthmatiker und habe halt immer Probleme mit meiner Atmung. Und dann kamen aber so die ersten Berichte über Corona. Und dann, ich weiß noch genau, ich saß an dem Freitagmittag mit meiner Frau beim Asiaten. Wenn ich hier jetzt rausschaue aus dem Rathaus, 20 Meter entfernt, und habe immer so gehuscht und sage zu meiner Frau, du, das nervt mich jetzt, alle gucken mich an, ich gehe zum Corona-Test. Ich hatte überhaupt keinen Anlass, ich sagte, das ist Asthma, ich habe mein Asthma-Spray genommen. Und dann ruft mich am Sonntag der Landrat an, der hat das damals noch persönlich gemacht, weil die war die Nummer 2 in Schorndorf, also der Landrat konnte es nur selber machen. Sagte, ich hätte eine gute und eine schlechte Nachricht für mich. Die schlechte, ich hätte Corona. Die gute sei, die Klinik sei leer, müsste mir keine Sorgen machen. Ich würde gut behandelt werden, aber ich habe zum Glück die Klinik nicht gebraucht, sondern ich war in Quarantäne. Hatte Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, trockenen Husten, wie ein grippaler Infekt.
Okay.
Meine Frau war dann auch erkrankt, hatte ähnliche Symptome wie ich. Und danach war es dann schon so, dass du müde und erschöpft warst, als du im April dann wieder draußen warst, aber wie bei anderen Infekten auch, wo du eben langsam wieder angefangen hast mit Spaziergängen.
Weil man liest ja doch schon sehr, sehr viel über diese Infektion und das ist, ich habe jetzt die Tage auch irgendwas gelesen, da hat jemand geschrieben, das sei die komischste Erkältung gewesen, die er jemals gehabt hätte und es war ganz, ganz komisch, auch mit diesem Geschmacksverlust und so und man würde das eigentlich schon merken, wenn man das hat.
Also, wie gesagt, bei mir jetzt ein normaler grippaler Infekt sein können.
Ja.
Und ja, das Belastendste für mich persönlich war, dass du in der Zeit, wo du akut erkrankt bist, immer denkst, oh, jedes Mal, wenn du du hast natürlich Atemnot zwischendurch, wie du, wenn du eine Bronchitis hast, dass du denkst, oh, hoffentlich wird es nicht schlimmer, du musst ins Krankenhaus. Ich habe in meinem Bekanntenkreis einige, die ins Krankenhaus mussten und beatmet werden mussten. Auch bei uns aus der Verwaltung oder auch ein Ortsvorsteher, der beatmet werden musste. Von daher gab es da wirklich dramatische Krankheitsverläufe auch. Und manche haben es überhaupt nicht gemerkt. Die können heute ja fragen, die wissen das ja gar nicht, ob sie positiv waren.
Ja, ist schon eine Herausforderung für uns alle. Aber denen geht es allen wieder gut, hoffentlich, die beatmet werden mussten.
Also die ich kenne, ja. Aber selbstverständlich haben wir auch Todesfälle bei uns in der Stadt, in der ganzen Region, gar keine Frage. Und ja, wir hatten vor allem am Anfang auch in einem Seniorenheim ganz viele Todesfälle. Da kannst du keinem einzigen Mitarbeiter einen Vorwurf machen. Mhm. Damals gab es keine Masken, es gab nicht genug Schutzanzüge mehr. Muss ich ja da zurückerinnern, wie die Situation im März, April war. Alle haben plötzlich Alltagsmasken genäht. Dass diese nicht ausreichend waren von dem medizinischen Bereich, wusste jeder. Oder man hat mehrere Tage die Schutzmasken nutzen müssen. Desinfektionsmittel waren aus. Bei uns haben Firmen, auch hier in Schorndorf, die Produktion umgestellt. Das muss man ja auch sagen. Hochachtung von Unternehmen, was sie damals alle geleistet haben, dass sie Produktionsketten verhindert haben, dass Maschinenbauer plötzlich Beatmungsgeräte hergestellt haben, dass bei uns Desinfektionsmittel in 24-Stunden-Schichten 7 Tage die Woche hergestellt wurden. Also da ziehe ich auch den Hut, von denen die das geleistet haben.
Ach, wir behandeln sehr, sehr viele schwere Themen, finde ich, in unserem Podcast heute. Jetzt müssen wir mal nochmal eine Brücke schlagen zu was Schönem. Jetzt nicht, um das ganze Thema kleinzureden, sondern einfach, um uns auch gemeinsam ein bisschen auf die schöne Weihnachtszeit einzustimmen. Und was macht ein Herr Klopfer an Weihnachten? Wie sieht der Plan aus?
Ach, der Heiligabend ist bei uns fast wie immer. Wir sind immer zu dritt. Unser Sohn kommt aus Bamberg vom Studium zurück. Und dann sind wir normalerweise tagsüber noch in der Stadt unterwegs, weil das ist wunderbar. Da treffen sich viele hundert Menschen in der Stadt und freuen sich. Heiliger Morgens wird natürlich dieses Jahr nicht sein. sondern wir werden die letzten Einkäufe auf dem Wochenmarkt erledigen. Abends gibt es entweder Raclette oder Fondue, das entscheidet unser Simon. Und dann gehen wir eigentlich immer auf einen Open-Air-Gottesdienst, wenn wir dieses Jahr auch machen. Gibt es schon lange diese Tradition im Kleinen hier bei uns in Schorndorf.
Unabhängig von Corona.
Unabhängig von Corona. Das hat uns immer sehr gut gefallen. Das werden wir dieses Jahr. Natürlich gibt es an ganz vielen Orten in der Stadt. Mal schauen, wo wir da hingehen. Am ersten Weihnachtsfeiertag gehen wir wie immer zu meinen Eltern. Wir sind eine ganz kleine Familie. Das wird auf alle Fälle gut klappen. Meine Mutter macht wie immer Rehkeule. es ist schön, dass es so Traditionen gibt. Und normalerweise würden wir dann anschließend über Silvester zum Skifahren gehen. Das machen wir seit 20 Jahren immer nach Serfaus, nach Tirol. Und dann eine kleine Ferienwohnung direkt am Lift. Und das haben wir leider vor einer Woche absagen müssen. Also noch bevor klar war, dass Österreich auch gar keine Touristen mehr ins Land lässt. Aber uns war ja klar, Achtung, Quarantäne. Von daher wird's, ich hoffe, auf März zum Skifahren. Meine große Leidenschaft Skifahren, auf alle Fälle auf Ostern. Und von daher ruhige Zeit, einfach jeden Tag ein Buch lesen.
Jeden Tag eins?
Ja, auf alle Fälle lese am Sommerurlaub. Ganz viel. Lässt viel Krimis aktuell. Aktuell von Schollau, den neuen Denkler. Ich glaube, den 10. spielt in Kreuzberg. Ist ganz spannend. Nimmt so das Thema der Mietbremse und der Miethaie von Berlin auf. Und spielt aber auch schon im Jahr 2020. Ganz interessant. Auch wieder unser Lieblingsthema. Corona spielt er plötzlich auch mit. Dann lässt er aber auch Sachbücher. Kommt zur Ruhe. Man kann sich leider nicht mit Freunden treffen. Das hätte ich ansonsten gemacht, in der Sauna mich mit Freunden zu treffen, die das ganze Jahr nicht gesehen hat. Und so versucht man einfach das Beste aus der Zeit zu machen. Ich werde viel kochen und bin Mitglied in so einem Männerkochclub. Von daher freue ich mich ja, wenn ich Zeit für sowas mal habe.
Wie lange hat denn dann ein Oberbürgermeister von Schorndorf frei über Weihnachten? So?
Ja, ich habe jedes Jahr Urlaub zwischen Weihnachten und Neujahr. Weil wir ja immer Skifahren gehen.
Ja, also die üblichen 2 Wochen.
Und in dem eine Woche, 2 Wochen frei, das ist ganz unterschiedlich. Ja. Aber wir haben eine ganz normale Regelung, wie alle anderen auch, 30 Tage Urlaub im Jahr. Die nehme ich in der Regel auch. Dieses Jahr habe ich etwas weniger genommen. Aber die nehme ich dann im nächsten Jahr gegebenenfalls. Würde mir ab und zu auch wünschen, dass ich etwas mehr.
Ja, es reicht halt nicht für die Quarantäne dann im Anschluss.
Gell? Und von daher ist es, nein, aber in der Stadt unterwegs zu sein, vielleicht einmal nach Stuttgart zu gehen. Wobei ich muss jetzt zugeben, ich liebe Stuttgart wirklich sehr, habe da ja auch viele Jahre gewohnt. Aber es fällt dann halt doch was, wenn du nicht irgendwo entspannt noch zum Frühstücken kannst, einen Kaffee trinken kannst, Bier trinken oder so, oder mal ins Kino gehen. Das sind alle Dinge. Also nur einkaufen ist mir jetzt persönlich auch zu wenig.
Es schränkt einen schon sehr ein.
Ja. Also ja. Das ist ja doch das Schöne, wenn du dann in Stuttgart bummelst, dass du zwischendurch vielleicht auch am Schlossplatz einfach oben ins Cube hingehst und rausschaust auf die Menschenmenge oder die Markthalle oder was auch immer.
Ja.
Das fällt schon sehr.
Das stimmt wohl. Ich habe hier aber noch ein, zwei Entweder-Oder-Fragen, die sich so in das ähnliche Metier begeben, nämlich in die privaten Vorlieben. Lieber Tatort oder lieber Polizeiruf?
Tatort.
Warum?
Wahrscheinlich, weil ich mit Tatort groß geworden bin. Also da hat er jetzt 50-jähriges Jubiläum gehabt mit dem Doppeltatort Dortmund und München. Sensationell.
Ja, also, nee, nicht spoilern, ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ah, okay, ich sage nichts.
Ich bin noch nicht fertig mit dem zweiten Teil.
Und von daher, ich selber bin ja, war jetzt 53, naja, jetzt haben mich meine Eltern bestimmt nicht Tatort schauen lassen, als sie 8 oder 9 war, aber wahrscheinlich durfte ich schon mitgucken, als sie 11 oder 12 war. Hm. Ja, das ist das Thema Lagerfeuer, ja, du schaust das gemeinsam, das funktioniert auch heute noch.
Ja.
Du kommst am Montag ins Büro und du kannst in der Regel mit ganz viel über Tatort reden. Mhm. Das mache ich vielleicht auch, über Polizeiruf rede ich eigentlich weniger.
Ich glaube, ich habe noch nie über einen Polizeiruf geredet.
Also, aber Tatort, da hast du natürlich die Kommissare irgendwie dann so.
Ja, und du kommst immer ins Gespräch. Und ja. Wie fandest du?
Ja.
Und war es diesmal wieder gut oder war nicht so?
Ja, dann hörst du im Radio oder so oder liest auf Spiegel Online vor und dann sagst, sag mal, guck mal, 10 von 10 Punkte, der war überhaupt keine 10 Punkte wert. Ja. Und ich selber würde mir das auch wünschen. Das wollte mir eigentlich letztes Jahr machen im Rahmen der Gartenschau. Die hatten wir ja im Remstal. So Public Viewing haben wir leider nicht gemacht. Weil das machen ja auch manche gemeinsam. Das ist auch eine schöne Idee, könnt ihr mir auch vorstellen.
Ha, so ein gemeinsames Tatort schauen, ja. Das ist, könnte ich mir auch gut vorstellen. Das glaube ich, das ist gut funktioniert.
Meine Frau liebt es auch und von der Halle ist es auch nett. Und die ermittelt anschließend immer weiter und sagt immer, wo die logische Brüche sind. Dann sag ich immer, ich hab einen guten Freund, der bei der Polizei ist, seine Frau auch. Dann sagt er, Polizisten können keinen Tatort angucken. Das entspricht nun gar nicht der Realität.
Ja. Das waren, mir sind auch ein paar Filmfehler aufgefallen, jetzt gerade in dem Jubiläumstatort, wo ich dann auch so daneben sitze und sage, das stimmt doch jetzt nicht. Aber ich glaube, das sind auch wir Frauen, die da solche Sachen dann meistens sehen.
Ich bin da ganz entspannt. Ich schaue das an, hab's auch, das reicht nur bis zum Montag. Dann habe ich auch meine Regler auch vergessen.
Und dazu trinkt man Weißwein oder Rotwein?
Im Sommer Weißwein, im Winter Rotwein. Von da nicht entweder oder.
Sondern das, einfach beides.
Ja, also in der Tat, von Übertage von März bis September Weißwein. Und jetzt freue ich mich gerade über die Rotweinzeit, wenn es dunkel ist.
Und dann lieber so einen leichten Rotwein oder mehr schon sowas in die italienische Richtung, was schwerer wird?
Oh, wenig Italiener, aber wenig Franzosen, sondern bin wirklich überzeugter Remsteller. Da gibt es wunderbare Weine.
Ja.
Die einen Rotweinpreis nach dem anderen auch gewinnen. Die sind wirklich absolut top hier in Deutschland. Sowohl im Weißwein als auch im Rotweinbereich. Und das Schöne ist ja, dass du auch viele von denen auch kennst. Und das sind ganz viele junge Winzer, die waren international unterwegs. Und der Spürstadt hat sich die letzten 20 Jahre extrem viel entwickelt und die haben auch Geschichten zu erzählen. Und dann trinkst du das und denkst da dran und probierst was Neues aus. Also ich persönlich halte es für deutlich vielfältiger als Bier trinken. Also Bier trinken bringe ich immer in Verbindung mit Fußball gucken, ins Stadion gehen.
Also ein überzeugter Biertrinker wird da jetzt wahrscheinlich widersprechen, weil da gibt es ja auch unheimlich viele verschiedene Sorten.
Mit Craftbeere und allem probiere ich natürlich zwischendurch auch, aber man kann auch nicht alles, sich für alles interessieren.
Ja, nö.
Also bei Bier bin ich ganz unkompliziert. Bei Wein ist es nicht so. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich alles rausschmecke, aber natürlich kann ich, wenn du dich damit intensiver beschäftigst, für dich persönlich zumindest zu sagen, okay, das sind deine Lieblingsweine. Das spielt ein bisschen wie bei der Kunst.
Ja.
Du musst eben auch deinen Weg für dich finden. Und beim Bier suche ich ihn gar nicht, den Weg für mich. Ich kaufe jedes Mal eine andere Biersorte im Getränkeladen.
Ja gut, aber das ist ja dann auch Vielfalt.
Ja, ich kaufe viele so Biere von kleinen Brauereien, aber ich denke, die muss ich unterstützen. Nicht nur die großen Fernsehbiere, sondern gezielt nach kleineren, weil ich denke, die sollen auch überleben.
Gehört ja im Endeffekt auch ein bisschen mit in dieses Klimaziel, was sie als Stadt haben und in dieses ganze Nachhaltigkeitsdenken auch mit rein.
Aber ich muss jetzt zugeben, da denke ich jetzt gar nicht so übergeordnet politisch. Aber mir ist das auch sonst, wenn ich seitdem ich selbstständig bin, also seit über 30 Jahren, wo ich mein eigenes Geld verdiene, habe ich immer gedacht, da sollen alle was davon haben. Und deswegen kaufe ich immer in kleinen Läden, kaufe viel auf dem Wochenmarkt, kaufe viel regional, kaufe viel Bio.
Ja.
Und ganz unabhängig davon, dass ich jetzt Politiker bin. Wenn ihr jetzt seht, und das können Sie, ich hatte ja auch am Anfang nicht so ein gutes Einkommen, wie ich heute habe, und es ging trotzdem.
Ja, das stimmt. Das geht, also es geht eigentlich mit jedem Gehalt, so, also fast mit jedem natürlich. Und man muss es auch wollen.
Ja, und man muss auch nicht jeden Tag Fleisch essen. Also In meiner Kindheit war es ja auch nochmal, es gab Sonntagsbraten. Also das ist auch, und das dann kannst du dir auch heute noch, wie ich finde. Du kannst da Bio-Eier fürs Frühstück leisten. Die sind teurer, gar keine Frage. Das Gleiche gilt eben auch, wenn du aus artgerechter Haltung Fleisch essen willst. Ich selber mag unglaublich gerne Wild. Das ist dann in der Tat nachhaltig, aber das mache ich vor allem auch deswegen, weil es mir wunderbar schmeckt.
Deswegen gibt es auch bei der Mama dann.
Ja, aber ich selber habe auch letzte Woche Hirschrückensteak gemacht und Rehrückensteak und liegt auch bei mir noch in der Gefriertruhe.
Kriegen Sie das dann von einem?
Ja, ich kaufe das ganz normal, also wie das jeder machen kann. Hier bei uns gibt es Jäger, die schießen mehr, als sie selber essen können. Die verkaufen es und die freuen sich, wenn es Kunden wie mich gibt.
Also sie kaufen das dann wirklich bei einem Jäger?
Ja, genau. Ja. Und dann unterschiedlich. Jetzt dieses Jahr gab es mal wenig Wildschweine. Ansonsten spricht man immer von Wildschweinplage. Dieses Jahr war der Sommer extrem trocken. Die Wildschweine waren zumindest nicht bei uns hier, sondern die waren mehr auf Richtung Göppingen unterwegs. Deswegen konnte ich kein Wildschwein kaufen, hab ich Reh gekauft. Hirsch gibt es bei uns logischerweise nicht, habe ich auf dem Wochenmarkt gekauft. Aber glaubt er, jetzt weiß ich ehrlicherweise gar nicht, wo der herkam. Aber da ich auch gerne koche, habe ich natürlich teilweise auch exotische Zutaten. Also ich kaufe nicht nur regional.
Natürlich nicht nur, aber ich finde es schon immer gut. Also mir macht es auch Spaß, dann auf den Wochenmarkt zu gehen und da dann auch zu sehen, was hat mein Bauer von nebenan vielleicht gerade irgendwie.
Und ich muss mir da auch keine Sorgen machen, wenn ich will, das ist auch das Gute. Ja. Das ist wirklich ein perfektes Lebensmittel.
Ja, ja, perfekt verwertet dann in dem Fall. Nachhaltig.
Ja.
Was kochen Sie denn dann so am liebsten? Lieber schwäbisch deftig oder vielleicht auch mal lieber was?
Eigentlich quer durch. Also ich habe jetzt zwischendurch, kriegst du dann auch Inspirationen, wenn du woanders bist. Ich habe gerade so das Thema Koriander und Granatapfel entdeckt. Das ist ja eher so israelisch. Aus dem Nahen Osten, vielleicht auch deswegen, weil ich in einem Nachbarstaat im Libanon zweimal war, weil wir uns dort engagieren wollen als Stadt, so im Rahmen, weil die extrem stark belastet sind mit dem Thema Flüchtlinge. Und als ich aber dort war, auch festgestellt habe, Mensch, was für tolle Lebensfreude, vor allem eine sensationelle Küche Libanesen auch haben. Und von daher, da koche ich zwischendurch, europäisch, asiatisch. Aber auch da, wir haben einen wunderbaren kleinen Asialaden, wenn du da reinkommst, da bekommst du eben auch all die Zutaten, die du dafür brauchst, um das dann im Wok auch zu machen. Aber in der Regel koche ich doch eher ganz klassisch. Also nicht so, wie meine Mutter kocht. Ein bisschen ambitionierter. Jetzt kommt über das Thema Hobby kocht. Das ist vielleicht ein bisschen mehr Mühe. Bei den einzelnen Dingen gibt es, meine Mutter hat jeden Tag gekocht für die Kinder, damit die satt wurden. Dann kann ich nicht jeden Tag mehrere Stunden in der Küche stehen. Ich koche jetzt im Schnitt alle 10 Tage einmal vielleicht. Ansonsten reicht mir die Zeit gar nicht. Und dann ist für mich Hobby. Und jetzt im Winter wirklich viel, viel Wild, im Sommer viel Fisch. An Fisch trauen sich ja viele nicht heran, aber wahrscheinlich ganz einfach. Das ist mal in Kombi mit Gemüse. Ist das erstens ein sehr gesundes Essen und zweitens eins, das mir persönlich auch extrem gut schmeckt. Und wenn ich jetzt im Sommer unterwegs bin, in Südeuropa, ernähre ich mich eigentlich von Fisch und Gemüse. Das ist perfekt.
Ja. Oh ja, das ist schön. Das macht Spaß, jetzt schon vom Sommer zu träumen nächstes Jahr.
Ja, wir waren dieses Jahr 3 Wochen in Frankreich. Es war sensationell französische Küche. Ich habe das aber wirklich zu schätzen gelernt. Wir waren noch nie so lange in Frankreich unterwegs. So von kleinem Hotel zu kleinem Hotel. Deswegen waren wir abends einmal essen. Sensationelle Käseauswahl, tolle Menüs, großartige Weine, gar keine Frage. Das Leben schon kann Spaß machen.
Auch in Corona-Zeiten.
Ja, unbedingt. Man macht es auch so. Bei mir ist es jetzt auch nicht so, dass ich missmutig durch die Stadt laufe. Ich finde, man hat alle Chancen, dass es einem trotzdem gut geht. Geh gut mit deinen Mitarbeitern um. Nutz die Chance, die das auch bietet, dass du vielleicht mal etwas mehr Ruhe auch hast. Such aktiv das Gespräch natürlich auch. Und bei mir schon so. Ich freue mich zum Beispiel, dass ich dieses Jahr so viel Sport machen konnte. ist für mich was Positives. Ich konnte zwar nicht die Fernreise machen, die geplant war, aber dafür konnten wir uns hier in der Gegend, konnten wir viel wandern.
Ja. Also immer so ein bisschen das Positive mitnehmen. Ja. Haben Sie denn schon mal über eine Teilnahme beim perfekten Dinner nachgedacht?
Nein.
Vielleicht sollten Sie das mal tun. Nein. Also mir läuft ja schon fast das Wasser im Mund zusammen, wenn ich Sie so erzähle. Ja.
Wobei mir macht es wirklich große Freude, wenn ich sage, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich irgendwann mal ein kleines Lokal habe. Es muss wirklich ganz klein sein.
Für Sie und Ihre Freunde.
Ja, vielleicht sogar. Ja, also, da gibt es in Spanien, wir haben in der Nähe von San Sebastian eine Partnerstadt und da gibt es, da mieten sich die Menschen gemeinsam im Erdgeschoss eine große Wohnung oder ein Lokal, weil die haben kleine Wohnungen. Und dann kochen die da immer gemeinsam. Dann wirst du dann Mitglied wie im Sportverein, Kochclub. Und dann hast du dann Plätze für 20, 30, 40 Leute und du triffst dich in unterschiedliche Konstellationen. Kochstart gemeinsam ist wunderbar. So eine Idee würde ich eigentlich mal gerne ins Schwabenländle bringen.
Das ist ja cool. Das habe ich jetzt auch noch
und
nie
gehört. Und das habe ich mal meine Kochfreunde vorgeschlagen und die waren eigentlich auch schon ganz begeistert. Naja, du musst, zum Schluss muss es einer in die Hand nehmen und sagen, schau mal her, wir mieten jetzt das kleine Lokal für uns und laden unsere Gäste ein. Und die haben alle so viel Freude am Kochen. Das fällt mir ehrlicherweise schon. Also würde ich gern, wir sind 10, 12 Jungs, die da so gemeinsam kochen. Das sind witzige Abende. Wir haben immer einen Profikoch dabei, das ist ja was Lunch. Und dann sind wir da von 18 bis 22 Uhr am Kochen und danach trinkst du noch ein Glas Wein. Und das sind eigentlich immer schöne Abende. Sowas fällt mir schon sehr. Das wünsche ich mir für 2021 schon. Also für mich persönlich auch wieder.
Ja. Und die Frauen, die bleiben dann zu Hause?
Ja, in dem Fall ist es ein Männerkochclub.
Echt?
Ja. Ich finde, dass unsere Frauen davon profitieren, weil also wir kochen alle auch zu Hause. Das ist ja wunderbar.
Ja.
Und in dem Fall ist es halt ein Männerabend.
Cool. Aber man hat ja auch schon verschiedene andere Seiten jetzt von Ihnen kennengelernt. Selbst Yoga finde ich ganzheitlich. Das rundet das alles so ein bisschen ab.
Ja, jetzt hätte ich was. Ja, ich habe das vor 4 Jahren das erste Mal gemacht und dann habe ich, man hat ja viele Ausrede, warum du das dann nicht weitermachst. Und jetzt dachte ich, komm, jetzt hast du die Chance in der Zeit, wo du kannst 1:1 darf Sport machen. Also mir das gegönnt. Ich gebe ja sonst gerade wenig Geld aus, wir gehen auch oft essen. Da dann gönnst du doch ab und zu so eine Einzelstunde. Dann lernst du es auch sehr intensiv und jetzt wird auf dich individuell eingegangen, in besondere Atmosphäre. Jetzt weiß ich, es ist nicht gerade typische Form, wie Männer sich bewegen. Mein Sohn hat sich auch gleich lustig gemacht, ob ich jetzt daheim immer den Sonnengruß machen würde. Wobei es eine ganz wunderbare Übung ist, eine ganzheitliche. Auch Spitzensportler sind da ganz unterschiedlich unterwegs. Ich glaube, dass es viele machen mittlerweile. Und ich muss auch immer lachen, da ist Fußball auch immer hinterher. Als damals Jürgen Klinsmann neue Trainingsformen eingeführt hat, als der das Amt des Nationaltrainers übernommen hat, da musste ich echt lachen. Das haben wir in den 80er Jahren als Leichtathleten alle schon gemacht. Was die da in Koordinationsübungen gemacht haben. Oder auch Volleyballer waren schon viel, viel weiter. Anfang der 90er habe ich beim Rolf Prag ja Sport studiert. Also was der mit seinen Handballern, mit seinen Profi-Handballern gemacht hat, das haben die Fußballer 15 bis 20 Jahre später gemacht. Es dauert immer, bis es in diesem Bereich so einsickert. Also von da beobachte ich schon auch noch intensiv Sport und da wünsche ich mir das schon nächstes Jahr. Also ich will schon auch wieder aktiv Sport gucken. Also ich freue mich auf Wettkämpfe wieder.
Ja, was ist Ihr Ausblick für nächstes Jahr? Auf was können wir uns freuen?
Ich bin mir ganz sicher, dass es wunderbar wird mit der Deutschlandtour. Mhm. Weil das war das letzte Mal sensationell auf der TEO in Stuttgart, der Zieleinlauf. Den Herdweg, das sind einfach tolle Plätze. Wenn dann der Hubschrauber über die Region Stuttgart fliegt, für die, die nicht an der Strecke sind und die dann auch die Bilder sehen. Und parallel dazu sind mehrere tausend Hobbyradler, so wie ich, dann eben am Schlossplatz losgefahren. Die dürfen anschließend auf die TEO reinfahren. Aber das ist schon echt großer Sport. Natürlich weiß ich, dass es immer um das Thema Doping und so geht beim Radsport. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Controller einfach lückenlos sind. Das ist sauberer Sport, ist auf alle Fälle ist echt großartig, um das anzuschauen. Stuttgart hat alle Chancen. Die kommenden Jahre, da gibt es echt einen guten Plan. Bin ich dem Kollegen Kuhn auch sehr dankbar, dass er das so aktiv unterstützt hat. Zusammen mit dem Verband Region Stuttgart, dass die deutsche Meisterschaften in Deutschland so regelmäßig nach Stuttgart kommen. Weil das bedauere ich persönlich sehr, dass Stuttgart war ja die leichtathletische Hauptstadt in Deutschland, vielleicht sogar in Europa. Der Umbau von damals, ich weiß gar nicht, ob es Neckarstadion oder Daimlerstadion hieß, dann hin zur reinen Fußballarena, hat mich schon sehr geschmerzt. Sie war beim letzten Leichtathletik-Wettkampf auch noch. damals im Stadion. Wird nicht möglich sein. Ich gehe sicherlich zu einem dieser Golden Four Finals. Ich möchte eigentlich mal endlich einen letzten Grund nach Zürich, aber von daher freue ich mich auf diese Dinge. Ich werde auf alle Fälle zu den Frauen gehen. Allianz Stuttgart. Ja. Volleyball, sensationeller Sport. Lieb einfach Volleyball. Und das ist, da finde ich es persönlich auch Frauensport attraktiver als Männersport. Gibt es deutlich längere Ballwechsel. Finde technisch feiner.
Finde ich auch, ja.
Also,
ja.
Wenn man den VfB Friedrichshafen anguckt, ist das natürlich großartig. Ja. Die springen so wahnsinnig hoch. Die schlagen in der Regel über jeden Block rüber. Das sind so kurze Ballwechsel. Das ist, glaube ich, schon auch was, auf was man sich freuen kann. Und dann auf die vielen kleinen Dinge, wenn die Vereine dann endlich wieder das anbieten können. Auch. Es gibt da, die haben sicherlich tausende von Ideen, die jetzt alle gerade in den Schubladen sind. Und wir haben, ich freue mich auf BMX-Fahren, wenn ich das in Stuttgart sehe. Auch in Waiblingen haben sie coole Sachen in den letzten Jahren gebaut. Das ist so großartiger Sport, Beachvolleyball. Und da bin ich natürlich ganz gespannt, Olympia Tokio,
ja.
Wer von unseren Sportlerinnen und Sportlern jetzt auch wirklich nach Tokio kommt. Jetzt, als Schondorfer Oberbürgermeister hat man natürlich auch so spezielle Leidenschaft für Ringen, weil in den 70er Jahren war Schondorf deutscher Meister und auch jetzt sind noch viele hundert Zuschauer in der Regel bei uns beim Ringen. Und der Frank Stäbler ringt jetzt für den ASV Schondorf und wollte eigentlich dieses Jahr nach Tokio und dann eigentlich seine Karriere beenden. Dreimal Weltmeister. Olympiatitel fehlt ihm noch. Jetzt ist er ja an der Corona positiv. Und beschreibt es auch, 20% seiner Lungenkapazität fehlen einfach noch. Mhm. Und das brauchst du natürlich als absoluter Top-Sportler.
Ja.
Von daher bin ich schon ganz gespannt. Und denke natürlich auch an Nico Kappel, ja, Paralympics in Tokio. Und viele andere, die sich da auf den Weg machen. Wünsche natürlich, Turnen ist auch so sensationell. Also Stuttgart ist schon wirklich die Turnerhochburg.
Das stimmt, ja.
Schlechthin. Also wer schafft es auch dort nach Tokio von den Frauen und von den Männern. Schade, dass sie nicht, also nach Tokio würde jetzt nicht gehen, ist mir zu weit. Die freuen mich dann auf Paris, die nächsten Olympischen Spiele.
Sie bilden ja schon die Vielfalt des Sports schon mal ziemlich gut ab jetzt hier. Und die Stuttgart auch hat als Sportstadt oder als Region.
Ja, ich war auch beim Eishockey letztes Jahr in Bietigheim und so. Ich finde, das vergisst man oft, wir haben mehr als 100 Bundesligisten in der Region Stuttgart. Ja. Also es gibt so viele tolle Sportarten außer Fußball. Ja. Also ich bin ja jetzt auch großer VfB-Fan. Aber ich würde allen mal empfehlen, auch mal anderen Sport live sich anzuschauen. Zu merken, wie viele Ehrenamtliche sich dann mit ganzer Leidenschaft für ihren Verein engagieren. Was für großartiger Sport dort auch geboten. Und
was für Emotionen man mitbekommen kann.
Und das kann auch mit 500 Zuschauern echt ein wunderbarer Nachmittag oder Abend sein. Und da leidet man genauso mit bei Sieg und Niederlage.
Das sind schöne Schlussworte. Vielen Dank. Wir freuen uns also gemeinsam auf ein vielfältiges Sportjahr 2021. Wollen euch jetzt aber natürlich auch noch herzlich danken fürs Zuhören, herzlich danken fürs Unterstützen, euch frohe Weihnachten und euch auch ein schönes neues Jahr zu wünschen. Vielen Dank, Herr Klopfer, dass Sie dabei waren. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war vielfältig. Es war wahrscheinlich so vielfältig wie unser Podcast, den wir in diesem Jahr machen durften. Mir bleibt nichts mehr, außer zu sagen, vielen Dank und bis dennchen, eure Debbie.